Ja, vielen herzlichen Dank, Aaron Buchs. Eine schönere Einführung könnte man gar nicht haben. Ich musste leider die ganze Zeit, weil es hier blendet, die Hand vor das Gesicht halten und freue mich sehr, dass wir hier zum Thema Meinungsfreiheit versammelt sein dürfen. Und ich finde es besonders schön, dass hier lauter runde Tische sind. Das sieht aus wie die einzige Demokratieversammlung, die man sich so vorstellen kann. Hier haben wir zwei Gäste als Diskutanten auf dem Podium. Und wir werden so verfahren, dass wir erstmal auf dem Podium miteinander so ungefähr 30 Minuten sprechen und wir dann fürs Publikum öffnen. Und für Ihre Fragen, für Ihre Anmerkungen, wobei Sie ja eben schon sehr, sehr viel uns erzählt haben, schon mit den Handzeichen. Und da gibt es nur eine einzige kleine Regel, die wir zu beachten wünschen, hoffen, das ist, dass Sie sich ungefähr an 2 Minuten Statements halten, wenn Sie sich melden. Ich stelle Ihnen erstmal vor, wer hier mit uns sitzt, wird Ihnen gegenüber sitzt. Das habe ich auf der einen Seite hier. Der Schriftsteller Navid Kermani, geboren 1967 in Siegen. Seine Eltern sind hierher gekommen, um hier zu arbeiten. Sein Vater ist Mediziner gewesen, wenn ich das richtig verstehe. Also keine Flüchtlinge, sondern tatsächlich Menschen, die hier in Deutschland arbeiten wollten, aus dem Iran kamen damals. Und Navid Kermani ist nicht nur Schriftsteller und Autor sehr viel ausgezeichneter Werke und Empfänger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. Er ist auch Wissenschaftler, und zwar Islamwissenschaftler. Ich weiß nicht, ob man Orientalist sagen darf oder ob das, ja, also Orientalist und Islamwissenschaftler, spricht selbstverständlich und versteht Persisch oder Farsi, sagt man lieber Farsi dazu.
Persisch ist Farsi.
Ist Farsi, gut. Ja, Sie sehen, ich bin absolut keine Islamwissenschaftlerin. Und er hat sich auch als Reiseschriftsteller oder auch sogar Berichterstatter und Journalist betätigt und ist sehr viel in Krisen- und Kriegsgebieten gewesen, unter anderem auch im Sudan, in Kaschmir, habe ich gelesen in dem Roman Dein Name, den ich 3/4 gelesen habe. Der hat 1200 Seiten. Wunderbar geschrieben und sehr, sehr schöne Schilderungen aus der ersten, zweiten und dritten Person. Und hat sich mit dem Thema Europa beschäftigt. Ich würde Sie als passionierten Europäer bezeichnen. Ist das richtig? Darf man? Okay. Dann kommen wir hier zu Michael Venus. Michael Venus ist in Jena geboren, lebt in Weimar, wenn ich das richtig sehe, und ist nicht 1967, sondern 1976 geboren, was man sich sehr gut merken kann, hier rechts und links. Und ist Filmschaffender, hat studiert in Dessau.
In Weimar und in Hamburg.
In Weimar und in Hamburg, aber nicht Bauhaus-Akademie
auch? Bauhaus, erstmal ein Studium an der Bauhaus-Uni und dann nochmal Film in Hamburg. An der Bauhaus-Akademie, genau.
Und hat einen Film gedreht, der mit Sandra Hüller in einer der Hauptrollen.
Unter anderem, ja.
Also in einer der Hauptrollen. Der Film heißt Schlaf und ist auch ausgezeichnet worden im Deutschen Filmpreis.
Mit dem Grimme-Preis.
Mit dem Grimme-Preis außerdem. Ja, der geht es um die Nazi-Vergangenheit einer Familie im weitesten Sinne, fasse ich jetzt sehr grob zusammen, und um die traumatischen Inhalte, die sich von einer Generation in die nächste fortpflanzen, sozusagen übersetzen. Und das spielt in den hiesigen Gefilden, kann man sagen.
Das denken viele, also für uns ist es ein
es ist, ein fiktiver es ist, wird Ort. Nicht gesagt, es wird, ist, der Ort wird nicht
aber
genannt.
Gedreht haben wir im Harz, aber das haben wir nie dazu gesagt, das haben manche gesagt, das ist im Schwarzwald, in der Schweiz, hatten die Leute gesagt,
ja, man denkt,
dass
ja,
es ziemlich schweizerisch aussieht und so weiter. Ja. Viele haben auf Osten getippt oder auf den Ostharz, aber wir haben im Westharz gedreht.
Okay. Wir sollen anfangen. Das ist der Wunsch des Pen Berlin und das finde ich eine ganz gute Idee. Mit einer Frage, Aaron? Haare. Meine Haare stören. Mal gucken, hören Sie mich? Noch mehr Haare. Kann man mich hier hören? Nee, kann man mich hören? Ja. Wir fangen an mit einer Frage, die dem Thema des Abends gewidmet ist.
Und das ist dieselbe, die Sie vorhin schon von Aaron Buchs gehört haben, die ich aber jetzt hier beiden Podiumsgästen stellen möchte. Und ich fange mit Ihnen an. Gibt es in Deutschland Meinungsfreiheit? Was meinen Sie?
Ist eine kurze Antwort gewünscht oder eine etwas ausführliche Antwort?
Elaborieren.
Also zunächst einmal, klar, es gibt Meinungsfreiheit im Vergleich zu dem Land meiner Eltern zum Beispiel, gibt es ganz klar Meinungsfreiheit. Also im Iran sind Hunderte, wenn nicht Tausende Autoren, Journalisten, Schriftsteller, Filmemacher im Gefängnis, weil sie ihre Meinung geäußert haben. Die werden gefoltert, die werden vergewaltigt, die werden hingerichtet. Und im Vergleich dazu gibt es natürlich Meinungsfreiheit. Im Vergleich zur NS-Vergangenheit gibt es Meinungsfreiheit. Vermutlich auch, das werden Sie besser wissen, im Vergleich zur DDR vermutlich auch. Dennis Yücel, der hier sitzt, der Vorsitzende des PEN-Clubs, war in der Türkei im Gefängnis, weil ihm vorgeworfen wurde, den Präsidenten beleidigt zu haben. Ich könnte hier Herrn Scholz oder Herrn Steinmeier beleidigen und es würde mir nichts passieren. Also das, insofern gibt es Meinungsfreiheit, klar. Aber, jetzt wird es interessanter, es gibt nirgendwo auf der Welt hoffentlich eine absolute Meinungsfreiheit. Das heißt, jede Öffentlichkeit und auch jeder private Diskurs, also wenn wir uns im Privaten unterhalten, beachten wir Tabus. Wir sagen nicht jemandem, den wir treffen, und angenommen, wir finden ihn hässlich, sagen wir eben nicht, du bist hässlich. Also es gibt auch im Privaten, haben wir Tabus, und das gilt für die Öffentlichkeit auch. Und wenn man immer alles sagen dürfte, das wäre ziemlich schrecklich. Und wir merken, es wird uns nun nicht immer so bewusst. Und gerade auch in Deutschland, es gibt von Land zu Land verschiedene Tabus, dass Deutschland zum Beispiel bestimmte Tabus hat in Bezug auf Judentum, in Bezug auf Israel, halte ich für richtig, die vielleicht anderswo nicht so gelten. Wo diese Grenzen sind, das lässt sich auf zweierlei Weise beantworten. Eine ist die Frage des Anstands. Ich finde, man sollte nicht immer alles sagen, auch in der Öffentlichkeit nicht. Ich finde, jedes gedruckte Wort hat Gewicht. Ich achte darauf, wie ich es formuliere. Ich versuche, niemanden zu verletzen. Also das ist eine Frage, das kann man nicht einzwingen, die Grenzen der Meinungsfreiheit. Juristisch sollte es allerdings so sein, dass es möglichst, möglichst weit gefasst sein sollte. Es sollte möglichst wenig Verbote geben. Da bin ich sehr, also beispielsweise auf den Islam bezogen, den Sie ja genannt haben. Ich finde es nicht schön, wenn man den Propheten beleidigt, aber ich würde es niemals verbieten wollen. Ist die Meinungsfreiheit in den letzten Jahren eingeengt worden? Das ist ja die Frage, die eigentlich dahinter steht. Kann man heute weniger sagen als vor einigen Jahren? Dann würde ich schon sagen, dass der Diskurs enger geworden ist. So nehme ich das auch wahr. Also dass es mehr Empfindlichkeiten gibt, und ich bedauere das auch. Also dass man eher wegen einer Meinungsäußerung zur Seite gestellt wird. Und da können wir über bestimmte Themen auch sprechen. Aber ich habe da vielleicht auch eine kleine erste Erklärung dafür, also warum das so ist. Das hat, glaube ich, nach meiner Wahrnehmung sehr viel damit zu tun, dass wir immer mehr unter Gleichgesinnten sprechen, dass die Öffentlichkeit zersplittert ist und dass immer mehr Menschen nur mit denen reden, die sowieso ihrer Meinung sind. Und entsprechend in diesem Kreis, wenn man also, das gilt nicht nur für, das gilt für alle Milieus. Und wenn man dann innerhalb dieses gleichgesinnten Milieus eine andere Meinung vertritt, fällt es viel eher auf und wird es auch viel eher wird man so viel eher in die Ecke gestellt als vorher, wo es ein wildes Palaver in einer einzigen Öffentlichkeit gab. Also das hat, glaube ich, sehr viel zu tun mit der Öffentlichkeit, und ich glaube nicht, dass es etwa in einem, sagen wir, in einem grünen Milieu so sehr anders wäre als in einem AfD-Milieu, weil es einfach innerhalb des Milieus ist der Meinungskorridor sehr eng geworden. Und das Letzte, wenn ich das noch sagen darf, letzter Punkt. Und zugleich haben wir eine Explosion von Meinungen. Also jeder sagt ja seine Meinung heutzutage. Und zwar, wenn Sie Zeitungen lesen, finden Sie in allen Zeitungen, jedenfalls in überregionalen Zeitungen, finden Sie im Tagesspiegel übrigens auch, finden Sie viel mehr Meinungen als früher und viel weniger Berichte. Das gilt fürs Fernsehen, das gilt für das Radio, das gilt für die Süddeutsche Zeitung, das gilt für die FAZ, das gilt für die Zeit. Wir haben eine Explosion von Meinungen und eine Dezimierung von Berichten, von Kenntnis. Jeder sagt zu allem seine Meinung. Und ich merke das ja als Reporter. Also ich bin ja sehr viel, als haben Sie gesagt, als Reporter unterwegs. Da ist meine Aufgabe jetzt zu berichten. Und ich merke, wie schwer es geworden ist, Berichte in der Zeitung zu platzieren. Wenn ich meine Meinung äußere zu irgendeinem blöden Thema wie Gendern, kann ich Ihnen berichten, gehen die Klickzahlen durch die Decke. Wenn ich aber einen Bericht schreibe, sagen wir, ich fahre irgendwo hin und versuche darzustellen, was ich gefunden habe, sagen wir im Sudan, es will keiner lesen. Das heißt, wir haben, also sehr wenige, oder sehr vergleichsweise, das heißt, wir haben parallel, und das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung, immer weniger Kenntnis von der Welt, aber immer mehr Meinung zur Welt.
Danke. Ich lasse das jetzt erstmal so stehen, da ergeben sich so wunderbar viele Fragen draus, die wir noch diskutieren werden. Aber Herr Michael Venus erstmal, was ist Ihre Antwort auf die Frage, gibt es in Deutschland Meinungsfreiheit?
Also ich würde sagen, es gibt sie. In welcher Form ist auch nochmal eine Frage. Ein Hinweis darauf ist, also man kann jederzeit sagen, dass man nichts mehr sagen darf. Das ist fast schon eine Binsenweisheit hier auf der Tour. Man kann mit dieser Ansicht eine Buchreihe publizieren, die nicht zensiert wird und damit in reichweitenstarken Talkshows diese Ansicht melken und damit Kasse machen. Das ist gar kein Problem. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir, wie ausgerechnet die diktaturaffine und autoritäre Regime liebende AfD plakatiert, eine DDR 2.0 sind. Würde ich nicht sagen. Ich denke aber, ja, also ein anderer Hinweis, also wie großzügig die Regeln unserer Meinungsfreiheit sind hier in diesem Land, ist zum Beispiel, dass jetzt bei den letzten Landratswahlen in Hildburghausen ein bundesweit bekannter Neonazi in die Stichwahl durfte, gefördert von öffentlichen Mitteln. Parallel dazu gibt es in Weimar ein kleines, oder gab es in Weimar ein kleines Café, das hat als Zeichen ihrer Meinungsäußerung eine Pride-Flagge aufgehangen und ein paar ganz zarte Zeugnisse ihrer Haltung ins Fenster gehängt. Und die Fenster wurden mehrfach zerdeppert mit Stein. Die InhaberInnen wurden bedroht und irgendwann haben sie erschöpft aufgegeben. Und diese paar Quadratmeter, dieses Mini-Café in Weimar, was auch ein Ausdruck unserer Meinungsfreiheit eigentlich, ein paar Quadratmeter Ausdruck unserer Meinungsfreiheit gewesen ist, hat aufgegeben. Auch das passiert. Und ich glaube, ja, und wenn ich mit meinem behinderten Patenkind in Erfurt vor einem Wahlplakat der AfD stehe und da ist da so ein süffisant schmunzelnder Kandidat und darunter steht keine Extrawurst für Sonderlinge, dann liest sich das bedrohlich. Und wenn ich mit einer befreundeten Transperson vor einem anderen AfD-Plakat stehe, wo drauf steht, es gibt nur zwei Geschlechter, dann ist das keine Meinung, dann ist es eine Todesdrohung. Und das muss man erstmal in sich reinsickern lassen, erstmal auch verstehen, was da passiert. Und ich glaube, es lohnt sich, bei all diesem ganzen Wust Rauschen, diesem Formate-Rauschen auf allen Kanälen, lohnt es sich, glaube ich, sich nochmal in Erinnerung zu rufen, was überhaupt eine Meinung ist. Ich glaube, das müsste man nochmal auseinandernehmen. Und inwieweit das, also wie nah das am Wissen ist, wie nah eine Meinung am Glaube ist, wie wichtig eine Meinung, wenn es als Hypothese genommen wird, sein kann, um Erkenntnisgewinn zu produzieren und was es einfach auslösen kann.
Vielen Dank. Was man ja oft hört, also gerade aus den neuen Bundesländern oder aus den östlichen Bundesländern, ist die Formulierung, man darf schon sagen, was man will, aber man riskiert damit seinen Arbeitsplatz, soziale Ausgrenzung, und so weiter. Wie erklären Sie sich, dass Leute meinen, sie dürften zwar sagen, was sie wollten, aber es müsste konsequenzlos bleiben?
Also ich glaube auch, dass eine Meinungsäußerung in einem sicheren Umfeld stattfinden muss. Und
was ist ein sicheres Umfeld?
Es darf halt nicht gefährlich werden.
Und also physisch nicht.
Physisch, ja, aber auch psychisch von mir aus. Also ich meine, auch Worte können die Kraft eines Steines in so einem Schaufenster haben. Und wir alle wissen, wie ein Wort einen verletzen kann. Wir alle haben das, glaube ich, schon mal erlebt in irgendeiner Form.
Also Sie fordern ein Safe Space, wie man das heute nennt.
Ich glaube, das hat was damit zu tun mit dieser Vernischung, von der Herr Kamani gesprochen hat. Das ist auch was damit zu tun hat, dass man sich in immer kleinere Räume zurückzieht, weil eben der öffentliche Raum unter Beschuss ist.
Aber das ist ja, wenn Sie sagen, das ist wahrscheinlich in jedem Raum so, bei den Grünen und bei der AfD, dass man, wenn man in dieser In-Group ist, sehr schnell an den Rand gedrängt wird, wenn man eine andere als die Mainstream-Meinung hat. Woher kommt dieses Bedürfnis? Das, also, Sie haben festgestellt, und es ist ja so, es gibt da eine Transformation. Wo kommt das her? Also warum hat man das früher ausgehalten, dass der so und so einfach ganz anders denkt in bestimmten Dingen? Und jetzt ist dieses Bedürfnis nach Einordnen, Zuordnen, Subsumieren offenbar so unglaublich angestiegen. Haben Sie, ich meine, wir können das jetzt auch nicht alles lösen, aber haben Sie einen Gedanken dazu?
Also ich habe keine spontane Erklärung, mit ihr das tut mir leid. Ich nehme das auch wahr. Ich meine, ich glaube auch nicht, dass früher alles besser war. Also das ist nicht so, dass wir jetzt die früher... aber ich glaube, dass jetzt in meiner eigenen, in der Zeit, die ich selbst überblicke, seit ich, sagen wir jetzt, Zeitungen lese oder das ist ja vielleicht jetzt, weiß ich, 35 Jahre oder sowas ungefähr oder 30 Jahre, in denen ich so Öffentlichkeit verfolge, merke ich schon, dass man früher mehr ausgehalten hat. Also, dass man früher vielleicht also einen härteren Ton hatte, als es, oder dass es heute eher auffällt, wenn man sich wirklich streitet. Und oder wenn man unterschiedliche Meinungen, woran das liegt, ich glaube, es hat sicherlich auch zu tun mit einem gewissen, bevor ich da jetzt so allgemeine völkerpsychologische Erklärung da abgebe, es hat schon zu tun auch, glaube ich, mit einer Entwicklung, von der wir alle betroffen sind. Das ist nicht nur ein Problem dieses oder jenen Milieus, also, sondern es hat zu tun mit einer bestimmten, glaube ich, einer bestimmten Überhöhung auch individueller Befindlichkeiten.
Also der ganze Diskurs über Achtsamkeit und Sensibilität und auch jetzt die Gendersprache und so weiter. Also man sofort beleidigt ist, wenn ein falsches Pronomen verwendet wird.
Ja, aber umgekehrt, die sind ja auch beleidigt, wenn man das benutzt. Also das ist ja auch beidseitig. Ja, das ist ja nicht nur so, dass die einen beleidigt sind, wenn man gendert, sondern die anderen sind beleidigt, wenn man nicht. Also das ist beides. Ja. Also beide fühlen sich sofort.
Aber wieso sagt man beleidigt und nicht verletzt? Und wieso kann man das nicht ernst nehmen? Wieso kann man nicht einfach eine respektvolle Sprache oder die kleine Anstrengung einer Höflichkeit in der Stelle akzeptieren? Warum ist das so ein Konfliktpotenzial?
Naja, also ich kann das ja für mich sagen. Ich bin Sprache ist mir sehr, sehr wichtig, dass man davon...
Ihr Arbeitsinstrument.
Mein Brot, kann ich so sagen. Und ich respektiere für mich alle möglichen Formen der Sprache. Dies oder jenes stört mich auch nicht so sehr, solange ich selber die Entscheidung habe, wie ich selbst spreche. Und ich merke, dass ich sehr empfindlich reagiere, weil das wirklich mein Innerstes betrifft, wenn man mir vorschreibt, wie ich zu reden habe oder wenn man meint, und das gilt, glaube ich, da merke ich, da fühle ich mich nicht beleidigt, aber ich fühle mich eingeschränkt. Und ich akzeptiere das auch nicht. Also ich akzeptiere das für mich nicht, aber ich akzeptiere jeden, der und jede, die meint, so sprechen zu müssen, wie sie das für richtig hält. Und so würde ich die Frage beantworten.
Das scheint hier Anklang zu finden. Echo.
Ehrlich gesagt bin ich da auch bei Ihnen. Also ich finde, es sollte irgendwie niemandem was vorgeschrieben werden. Auf keinen Fall. Aber es ist halt auch eine Zuschreibung, wenn jemand einfach mit dem falschen Pronomen angesprochen wird. Ich könnte Sie den ganzen Abend als Frau Kermani ansprechen. Es würde sich ziemlich falsch anfühlen. Und darauf nimmt dieser Gender-Stern Rücksicht. Ich will das gar nicht verteidigen. Ich muss auch wirklich, also ich will das auch nicht durchboxen oder irgendwie jetzt dafür kämpfen. Für mich persönlich ist es bloß zum Beispiel eine Form, die für mich Sinn macht. Aber ich weiß auch, dass es stört, dass es als Zumutung hochstilisiert wird. Aber ich habe so für einen Moment gedacht, da war ich naiv, dass die deutsche Sprache diese Zumutung verträgt. Also ich meine, Mark Twain hat mal so einen schönen Aufsatz geschrieben über die schreckliche deutsche Sprache, The Awful German Language, wo er meint irgendwie, es gibt mehr Beispiele für Ausnahmen als Bestätigungen für die Regel dieser Sprache. Und die deutsche Sprache ist voller Wunderlichkeiten. Also wir müssen unterscheiden zwischen Spiegelei und Spiegelei. Und das Spiegelei ist im Grunde genommen derselbe phonetische Akt wie bei dem Gender Gap, bei der Genderlücke. Ist ein sehr sinnvoller Unterschied zwischen umfahren und umfahren. Und es gibt Wörter, die haben 8 Konsonanten in Folge, wie Angstschweiß. Also ich habe gedacht, die deutsche Sprache hält das aus, die kann das vertragen, aber ich glaube, der Zeitpunkt, in dem das hochgekommen ist, da war schon alles sehr überreizt. Die Gesellschaft war so im Krisenmodus, dass jetzt, wo das auch noch durchkommt, irgendwie einfach ein Ding zu viel war. Und ich glaube, dass trotzdem, es muss sich, wenn dann praktisch in der Praxis, es muss erlaubt sein, es kann sich in der Praxis durchsetzen, dann kann es sich auch entwickeln und wenn es unbrauchbar wird, wird es unbrauchbar. Aber als Vorschlag habe ich es jetzt zum Beispiel erstmal angenommen.
Kann es sein, dass die Aggression daher kommt, dass sozusagen ein kleines, relativ geschlossenes
Milieu... Sie meinen Frauen...
sich nicht
zum Beispiel, das ist es, also weil das schließt das ja mit ein.
Ich habe im ersten Semester 1978, glaube ich, habe ich auch noch geschrieben, ich bin Student. Und irgendwann fing ich an zu sagen, ich bin Studentin. Das war ganz normal, hat mir niemand vorgeschrieben. Es war einfach eine Entwicklung. Aber wenn sozusagen die Sternchengeschichten und das BürgerInnen etc., das ist ja nun entstanden in einem relativ kleinen Zirkel, mit dem Anspruch, den Sie eben formuliert haben, die deutsche Sprache hält das aus, das lässt sich auch auf alle ausweiten. Und ich glaube, das ist, wenn ich Sie richtig verstanden habe, was Sie sagen, was Sie als Vorschrift verstehen, dass jemand die Erwartung an Sie hinträgt, dass Sie sich auch so ausdrücken.
Nein, ich kann das anders formulieren. Vielleicht trägt jemand die Erwartung, aber es passiert mir nichts, wenn ich sie nicht erfülle. Also ich werde ja auch oft eingeladen in Milieus oder auf Podien, wo konsequent gegendert wird und niemand sagt mir, ich müsse jetzt aber anders reden. Und das ist auch völlig, völlig okay. Also ich habe das nicht das Gefühl, dass ich deswegen ausgegrenzt werde. Aber wenn ich jünger wäre und eine akademische Karriere in den Geisteswissenschaften verfolgen würde, würde ich mit meiner jetzigen Sprache Probleme haben. In bestimmten Fächern. Umgekehrt, um das auch zu sagen, wenn ich Jurist wäre, bekäme ich Probleme, wenn ich gendern würde. Also es ist nicht so, dass konsequent überall, aber auch da wieder die Auflösung von Milieus. Bei den Sozialwissenschaftlern ist man faktisch an den meisten Universitäten angehalten zu gendern. Umgekehrt bei den Juristen, vielleicht an der gleichen Universität, ist es ein Makel. Weil auch das wiederum geschlossene, fast geschlossene Milieus sind. Aber ich bin anderer Meinung als Herr Venus, aber ich werde sehr froh, also was das Gender betrifft oder was die Sprache betrifft, aber ich werde sehr froh, wenn wir dieses Thema Meinungsfreiheit nicht auf das Thema Gendern begrenzen, weil ich glaube wirklich...
Nein, natürlich nicht.
Ich glaube wirklich, das ist das im Vergleich zu vielen anderen Dingen, die wir hoffentlich auch noch besprechen, ein vergleichsweise irrelevantes und für den Medien und von bestimmten Blogs viel zu hoch gepushtes Thema.
Oder bayerischen Ministerpräsidenten. Das ist natürlich auch Futter für eine Scheindebatte, die ablenkt Ereignissen, die viel wichtiger sind.
Klar. Also ich glaube, dass...
Das ist eigentlich das, was jetzt klar wird, auch durch die Erklärungen von Ihnen. Aber es ist eben etwas, was immer und immer wieder auftaucht, was auf Wahlplakaten da ist, bei Wahlveranstaltungen etc., was man einfach als eine der sozusagen Unmutsquellen das war es einem da immer wieder begegnet. Mit man darf ja nicht mehr, man wird ja wohl noch sagen dürfen, nicht? Also da kommt ja dann solche Beispiele kommen sehr schnell zum Vorschein, was vielleicht noch viel oder interessanter, relevanter ist im Augenblick, wenn man hier die Wahlplakate sieht, dass man zum Beispiel sieht, und Sie haben das Thema auch Israel oder Judentum schon angesprochen, da steht dann, die Freiheit von Gaza ist eins unserer wichtigsten Ziele. Und man fragt sich, was ist das in Thüringen? Warum ist das in Thüringen so wichtig oder überhaupt in den neuen Bundesländern, die ja nun auch keine Außenpolitik machen? Warum kann man da mit solchen Themen so viel führen an Meinungen und Gegenwehr und so viel aufwühlen? Also was ist das für eine Meinung und wo kommt die her? Können Sie sich das erklären, warum das hier so wichtig ist?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, worauf die Frage hinausläuft. Also ich weiß auch nicht, ob das jetzt hier eine Spezialität ist in den östlichen Bundesländern.
Naja, es sind die beiden Parteien, die jetzt die meisten Stimmen hier bekommen. Es sind in vieler Hinsicht jetzt auch zum Beispiel im Fall Ukraine-Russland, okay, sind für Abrüstung, sind gegen die Konzepte im Außenministerium und im Verteidigungsministerium, sagen, wir wollen in der Außenpolitik mitmachen, unsere Meinung wird nicht gehört, wir haben eine andere Meinung dazu und wir haben eine ostdeutsche Meinung dazu. Also das sagt Ihnen gar nichts, oder also ist das eine Fehlwahrnehmung des Westens?
Oh Gott, wo fange ich da an? Der Osten, der Westen.
Der Osten, der Westen.
Also ja. Gaza reingeschmissen, Ukraine reingeschmissen. Ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll. Also wir können vielleicht mal vielleicht könnte man darüber reden, dass die ehemalige DDR, also die auch verloren gegangene DDR, einfach eine andere, also auch eine verlorene Kultur, eine andere Tradition hat, mit der man da vielleicht punkten kann mit einer Friedenspolitik und mit einer Zugewandtheit zu Russland, verwechselt das mit der Sowjetunion oder sowas. Aber ich weiß nicht, also es geht eigentlich darum, dass man irgendwie mit scheinbarer Friedenspolitik Punkte macht, weil man Angst hat vor einem Krieg. Oder weil man, also ich verstehe die Frage.
Es wird ja sehr viel gesagt, sobald ich von Frieden spreche, werde ich in eine rechte Ecke gestellt.
Wer sagt das denn?
Es kann sein, das ist der Berliner Diskurs, das hören wir täglich. Ja. Ja? Das hört man aber auch im Deutschlandfunk, das hört man in Talkshows und so weiter.
Also ist doch völlig klar, dass einfach Frieden ein Ziel sein muss.
Das was?
Ist doch völlig klar, dass Frieden ein Ziel sein muss. Aber ich würde mich jetzt darauf kann ich mich jetzt irgendwie schwer
einlassen. Nein, ich will auch weniger vielleicht.
Ich kann das schwer erklären.
Sie können es.
Also ich kann versuchen, irgendwie über die ostdeutsche Geschichte zu reden und dass man da einfach eine andere Prägung hat, mit der man auch irgendwie von solchen Themen erfasst werden kann.
Andere Prägung in Bezug auf Russland oder sagen wir auf das Postsowjetische. Mhm. Eine Prägung, die sozusagen die mehr Verständnis.
Vielleicht darf ich da kurz einhaken.
Ja.
Bitte.
Weil mir ist gerade bei diesem Thema, vielleicht ist das auch ein bisschen, liegt das unter dieser kleinen Diskussion, aufgefallen, dass es zu bestimmten politischen Themen, ob jetzt Ukraine, Corona, verschiedenen anderen Themen. Und das hat zu tun mit dieser, und da nehme ich auch eine Verengung des Meinungsdiskurses wahr, es eine Art Einheitsmeinung gibt, sagen wir, der Hauptstadtpresse, der öffentlich-rechtlichen Medien, eine Einheitsmeinung, die ich zu einem guten Teil auch teile. Also ich habe zur Ukraine keine wesentlich andere Meinung als viele andere Journalisten oder Korrespondenten oder Reporter. Oder zu Corona sehe ich heute ein bisschen anders, als ich es vielleicht vor 2-3 Jahren gesehen habe. Aber damals war ich auch nicht so weit entfernt vom Mainstream. Aber was mich da schon bei verschiedenen Themen irritiert hat oder auch bei der Flüchtlingskrise 2015, war der Einklang der Presse, soweit ich sie wahrnehmen konnte. Und ich habe damals schon immer gedacht, das ist nicht gut, Das hatte auch zu tun mit der Großen Koalition, es hatte zu tun mit Finanzkrisen, mit Problemen, die wirklich überwältigend waren für die handelnden Politiker, wo ja das Fahren auf Sicht, wie das damals der verstorbene Wolfgang Schäuble gesagt hat, die einfach auch, die Probleme waren so komplex, und die Mehrheiten waren so, dass es immer stärker einen Konsens gab, der bisher etablierten, nicht nur Parteien, aber auch der etablierten Meinungsführer. Und dass das ein Vakuum erzeugt, das war mir eigentlich ziemlich früh klar.
Ist das nicht, wenn ich mal ketzerisch frage, ist das nicht einfach nur der Konsens, den man als demokratisch und auf dem Grundgesetz basierend sieht, dann könnte man sagen, das Grundgesetz ist auch schon linksgrün versifft.
Nein, nee, das finde ich gerade eben nicht. Also ich finde es schon, dass man etwa, um jetzt einige Themen aufzugreifen, zur Flüchtlingspolitik, zur Ukraine, zur Corona, zu diesen paar Themen und einigen anderen mehr, man absolut, ich finde es auch gut, dass es möglich ist, andere Meinungen zu vertreten, dass diese Parteien antreten, solange sie auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Und es ist nicht gegen das Grundgesetz, beispielsweise, obwohl ich zum Beispiel für Waffenhilfe an die Ukraine bin, ist es nicht gegen das Grundgesetz, diese Waffenhilfe zu kritisieren. Das muss diskutiert werden.
Geschieht ja auch.
Naja, also als ich letztes Jahr, ich bin wirklich, was die Ukraine betrifft, ich war unmittelbar nach dem Ausbruch des Krieges, war ich dort als Reporter. Ich war in Butscha. Ich habe viele ukrainische Freunde. Und ich galt sozusagen, ich habe bei Ukraine Solidaritätsveranstaltung mitgemacht. Als ich im letzten Jahr, das war im September letzten Jahres, einen Text in der Zeit veröffentlicht habe, in dem ich gar nicht gesagt habe, wie die Ukraine-Politik laufen sollte, aber in dem ich einfach nur in Frage gestellt habe, dass die jetzige Ukraine-Politik darauf hinausläuft, dass wir in 15 Jahren noch Krieg haben werden. Dann war das innerhalb meines Milieus schon ziemlich schwierig.
Und das heißt, es gab Leute, die dagegen diskutiert, also dagegen gehalten haben.
Ja, dagegen, und ich finde das ja auch richtig.
Sie sehen das nicht richtig.
Sie sehen, aber sagen wir mal, das war damals ein Text, der in den Zeitungen, jedenfalls so in den liberalen Zeitungen so relativ selten war, der eine Kontroverse ausgelöst hat, und das soll, so soll es ja auch sein, der ist publiziert worden. Aber ich finde, wir sollten doch sehr vorsichtig sein. Und es gibt wirklich nur ganz bestimmte wenige Themen, an dem Punkt zu sagen, das ist jetzt nicht mehr tragbar. Da geht es wirklich um physische Auslöschung, da geht es wirklich darum, auch Verletzungen sind nicht schön. Ich bemühe mich sehr, niemanden zu verletzen. Aber ja, auch das gehört dazu, auch Polemik gehört dazu.
Und Sie sagen ja auch gerade, Ihr Text ist gedruckt worden. Eben. Also niemand hat das verweigert.
Aber es gab halt wütende Leserbriefe, es gab Angriffe, all das. Und dass jetzt bei der, weil das ist ja der Ausgangspunkt, dass jetzt bei der Landtagswahl eben dann zwei Parteien antreten, die vollkommen anderer Meinung sind, etwa zur Ukraine, finde ich zunächst mal nicht verwerflich.
Nein.
Sondern da muss man halt versuchen, mit Argumenten dagegen zu halten. Aber genau das ist ja Meinungsfreiheit. Also das ist gerade, eher ein Beispiel dafür, dass es Meinungsfreiheit gibt und gerade nicht das Gegenteil, gerade nicht von dem Gegenteil.
Ja, wir sprechen ja über diese Frage, weil sie so sehr auch negiert wird von gerade diesen Parteien. Die sagen, es gibt keine Meinungsfreiheit, es gibt eigentlich keine Demokratie mehr. Ich habe jetzt gestern, im Deutschlandfunk, einen Bericht gehört, da sagte jemand, eine Frau, wir Deutschen haben ja in Deutschland keine Rechte mehr. Und dann fragt man sich wirklich, wo kommt eine solche Meinung her? Das war jetzt, wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, das war eine ostdeutsche Frau, die das mit sächsischem Dialekt gesagt oder Akzent gesagt hat. Und man fragt sich, oder ich frage mich, wo kommt denn eine solche Auffassung her, dass es keine Meinungsfreiheit und keine Rechte gibt?
Also ich glaube, was man da ernst nehmen muss, ist einfach ihre Wahrnehmung. Und die Frage ist, wie ist die zustande gekommen? Und da glaube ich, scheint mir ein sehr komplexer Unterbau zu sein, wie man dazu kommt.
Es haben 30-40%, die bereit sind, AfD oder das Bündnis Sarah Wagenknecht zu wählen, haben eine sind aber bereit, ähnliche Vorbehalte für sich gelten zu lassen. Was ist es, was wir daran verstehen? Also wie kann man sich dem annähern?
Ja, also da muss, also ich glaube, wenn man über die AfD spricht, muss man einfach sich bewusst sein, dass man da mit Demagogen spricht und das ist einfach wirklich eine ganz klassische Orchestrierung faschistischer Maßnahmen ist, die am Ende eine Meinung hervorbringen wie diese. vielleicht. Aber ich will jetzt irgendwie nicht sagen, irgendwie, dass irgendwie pro Frieden zu sein und für eine Diplomatie zu sein, das finde ich wirklich, das sind Aspekte, die benutzt werden und auch Sehnsüchte, die absolut verständlich sind und auch Wünsche, die wir, glaube ich, alle teilen, weil niemand will Krieg, es sei denn, er ist ein Kriegstreiber, die einfach ausgenutzt werden, einfach die Sehnsucht nach Frieden. Und ich glaube, wie gesagt, also das, was sich hier in der ehemaligen DDR verfängt, das hat einfach eine lange Geschichte, die nicht erst mit der DDR beginnt und auch nicht mit der Wende, sondern einen ganz, ganz langen Vorlauf hat. Darüber müssen wir reden. Also weil ich glaube, wir reden ja über Reflexe, die angelegt sind, die in uns allen drin sind, die man abrufen kann.
Naja, haben wir die üblichen Stereotypen-Erklärungen. Die neuen Bundesländer, also die DDR, hat eben zwei Diktaturen hintereinander, hat überhaupt keine Erfahrung mit der Demokratie, hat keine Erfahrung mit der Freiheit der Meinung und so weiter. Und deshalb gehen sie so leicht den Demagogen auf den Leim. Aber
das ist natürlich irgendwie wahnsinnig platt gesagt.
Genau, ne? Also das kann ja auch, und vor allem Herr Kalmani hat es ja auch vorhin gesagt, wir sehen es weltweit. Wir haben Diktaturen oder Despoten bzw. Demagogen. Wir haben die in den USA, wir haben die mit Herrn Millais in Lateinamerika, wir haben Herrn Duterte in den Philippinen. Es ist ja nicht beschränkt auf die neuen Bundesländer, dass solche Demagogie fängt. Mhm. Ja. Aber wir wollen gerne zum Publikum öffnen, weil vielleicht doch manches angesprochen wurde, wo einige von Ihnen gerne was fragen oder auch was sagen möchten.